RD.
Irgendwie hat Sexsucht oberflächlich gesehen einen besseren Ruf als andere Süchte. Also in meinem Umfeld, Steffi, habe ich ein paar Leuten erzählt, worum es in dieser Folge heute geht. Und die Reaktion vieler vorrangig männlicher Personen war so, na, da muss ich als persönlich Betroffener, wo man zuhört,
nicht
zwinker, zwinker.
Doch. Wo hast du denn die Männer kennengelernt? Im Waschsalon, wo du gerade öfter mal warst? War das der eine Typ mit dem offenen
Bein der und sein
der,
Handy gesucht
der
hat?
Immer so tut, als würde er sein Handy suchen? Oder der Herr, der da seine Katze spazieren führt? Ich weiß ja nicht. Also ich habe dich ja als offene Menschen kennengelernt und du hältst ja gerne einen kleinen Schwatz. Aber es ist ja auch erstmal unser Credo, Sex, wenn einvernehmlich, ist ein schöner Spaß. Man bewegt sich viel, unabhängig vom Wetter. Man kommt mal raus aus den Klamotten, es kostet nichts, geht auch nicht auf die Leber, greift die Zähne nicht an. Da ist wirklich eigentlich gar nichts gegen einzuwenden, gerne mehr davon. Aber es liegen halt doch Welten zwischen Sex-Positivity und Sexsucht so als Dysfunktion. Also die einen kriegen Bock, wenn draußen die Sonne scheint und im Fernsehen irgendwas mit Pedro Pascal oder Megan Fox läuft. Die anderen müssen in der Mittagspause auf der Firmentoilette 6 Hardcore-Pornos gucken, um wieder halbwegs konzentriert zurück zur Excel-Tabelle zu können. Und ich glaube, das ist dann gar nicht mal so witzig, wie eigentlich Süchte im Allgemeinen ja nicht so wirklich viel Fun versprechen, sondern im Gegenteil.
Wir trennen heute auf jeden Fall, oder wir versuchen es zumindest, die Spreu vom Weizen und gucken, wo die Grenzen zwischen so einfach Bock auf Sex und richtiger Sexsucht liegen. Was kann man tun, wenn man betroffen ist? Und wo kommt die Sucht überhaupt her? Und ja, es ist mal wieder eine Art von Sexikon, aber diesmal, glaube ich, mit ernsterem Hintergrund.
Ja, absolut. Und für all diejenigen, die hauptsächlich für die Unterhaltung hier sind, davon gibt es einige, habe ich gehört, seid unbesorgt. Wir kriegen den Balanceakt ja meistens irgendwie hin zwischen ernst und lustig. Wir können nicht viel, aber das ist unsere einzige Inselbegabung.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski habt ihr immer am Mann, wenn ihr die ARD Audiothek App habt. Mindestens das solltet ihr anhaben. Der Rest ist uns egal.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Und die wollen wir auch heute wieder beantworten. Mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Sexsucht. Ab wann ist Geilheit wirklich krankhaft? Wir steigen ja immer hier mit einer menschelnden Befindlichkeitsgeschichte aus dem privaten Erfahrungsschatz. Und ich freue mich, mitteilen zu dürfen, dass ich da nichts habe. Wobei, mir hat schon mal jemand gesagt, dass er betroffen ist. Da hat er aber schon gut 12 Atür auf dem Kessel, also schwer Schlagseite nach dem, weiß ich nicht, 7. Jägermeister. Und da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt der Einstieg in einen einfühlsamen Deep Talk war oder aber ob er eher was anderes wollte.
Aber war das jemand, mit dem du auch eine sexuelle Beziehung hattest? Oder es war oder war es einfach irgendjemand?
Irgendjemand,
okay. Genau. Ich hab mal ein bisschen nach Zahlen geguckt, um das sexy Thema unsexy zu machen. Was meinst du, Steffi, wie viel Prozent der Deutschen leiden unter Sexsucht?
Ach, das sind doch nicht so viele. 3%.
Ja, 3 bis 5. Also ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden, aber die einigen sich so auf 3 bis 5. Hauptsächlich sind Männer betroffen, aber es ist jetzt kein rein männliches Phänomen oder keine rein männliche Sucht. In den USA sind die Zahlen tatsächlich ein bisschen höher. Da sind es angeblich so 7 bis 10%.
Hat das dann nicht jeder zweite Hollywood-Darsteller?
Ich weiß, dass, wie heißt der? David Duchovny. Der hat, glaube ich, ungegoogelt, aber ich glaube, der hat oder hatte Sexsucht.
Aber mein Gott, das ist Hollywood.
Das stimmt. Und ich habe noch eine andere spannende Info gefunden, weil sexuelle Sucht ja in vielen Fällen auch mit Pornosucht zusammenhängt. Mhm. Es gibt eine Analyse der weltweiten Internetnutzung durch ein Internetanalyse-Tool. Muss ich da die Firma zu sagen, die das ausgewertet hat? Ich mache es jetzt einfach
wenn
mal.
Wenn du sie an der Hand hast?
SimilarWeb. Und die haben eine Analyse gemacht und haben ermittelt, dass weltweit ca. 8,5% des Internetverkehrs pornografisches Material enthält. Und Achtung, von diesen 8,5%, also von diesem Anteil, kommt 12,5% aus Deutschland. Damit nehmen wir international einen absoluten Spitzenplatz ein. Ich hoffe, ich habe das so richtig rausgelesen. Ich habe euch die Quelle nochmal in die Shownotes gepackt. Die Uni Gießen hat die Zahlen zusammengefasst. Also will sagen, wir Deutschen, wir bingen Pornos wie andere Big Bang Theory. Das fand ich sehr interessant.
Wir sind wieder wer?
Wir sind pornosüchtig. Nach Wir sind Papst und Wir sind Weltmeister kommt jetzt. Wir sind Porno-Binger. Ja, das habe ich so an Zahlen und Fakten, aber ich kann aus meiner persönlichen Erlebniswelt ähnlich wenig teilen wie du. Wir haben viel zu lernen und viele Fragen. So.
Magst du denn schon mal sagen, mit wem du gesprochen hast?
Ich habe mit Dr. Heike Melzer gesprochen. Die ist Neurologin und ärztliche Psychotherapeutin in München und die setzt sich mit dem Thema jeden Tag auseinander, weil sie ja vor allem Menschen in ihrer Praxis hat, die erektile Dysfunktion haben, die Sexsucht, Pornosucht, Hypersexualität, Loslosigkeit, also alles, was so mit dem Thema Sex zusammenhängt. Ich glaube, sie macht auch Paartherapie, aber sie ist auf jeden Fall mit allen Wassern gewaschen und kennt sich sehr gut aus. Und die hat uns oder mir sehr viele dumme Fragen klug beantwortet. Und du?
Ich habe ein wirklich tolles Gespräch gehabt mit, wir nennen ihn hier Florian. In Wirklichkeit heißt er anders.
Ich dachte, du sagst jetzt, wir nennen ihn hier Florian. In Wirklichkeit heißt er André. Aber aus Anonymitätsgründen nennen wir ihn Florian. Nein, er heißt anders, okay.
Ach, du weißt doch, die Leute vergessen ja auch so schnell. Ja. Ich möchte ihn gerne mal im Vorfeld ein bisschen beschreiben. Wir haben uns eben in meinem Computer gesehen. Wir haben uns gesehen halt über wie nennt man das? Über ein
Video-Tool,
genau. Er ist betroffen und ich möchte ihn mal beschreiben, sodass wir vielleicht direkt im Vorfeld schon mal ein paar Vorurteile abräumen können, die wir also mit uns rumtragen. Auch wenn der Verstand natürlich sagt, also Leute, die unter dieser Sexsucht leiden, die sehen wahrscheinlich weder aus wie Pornodarsteller noch wie der Mann im langen Mantel, der heimlich im Parks Joggerin seine Kronjuwelen präsentiert. Das ist uns natürlich schon klar. Trotzdem so ein bisschen, so ein kleines Vorurteil bleibt ja vielleicht trotzdem hinten hängen. Florian ist im besten Sinne normal. Ich würde ihn so optisch eher in die Abteilung Hochschullehrer oder vielleicht Informatiker oder Grafiker einsortieren. Oder?
Ja, ich habe mir wehgetan. Aber ich wollte mich jetzt nicht in den Punkt dieser Geschichte drängen. Lass mich damit ruhig alleine.
Wir nehmen uns die Zeit.
Nee.
Nee?
Oh, das zwiebelt richtig. Kennst du das, wenn...
Hast du dir das Nasenbein gebrochen?
Nee, es ist der Fuß. Ich habe unten... Steffi, es wirkt, als würde ich im Mittelpunkt stehen wollen. Bitte zurück zu
wenn
Florian,
du irgendwas, Warnleben. Wenn du dir irgendwas hast. Abgebrochen hast, kannst du es hier in meine Kontaktlinsenschale reinlegen. Das weißt du doch.
Okay.
Ab dem Mittelhandknochen wird es knapp, aber ansonsten, na gut. Gute Genesung wünsche ich.
Lieben Dank. Florian.
Florian, also will er einfach sagen, er sieht halt nicht aus wie so ein onkeliger Kollege, der nach dem dritten Gin Tonic als anzügliches Gesprächsthema irgendwie rauskramt, er sei sexsüchtig, sondern man sieht auch schon so an seiner eher zurückhaltenden Art, dass der Mann einen echten Leidensweg da abgerissen hat. Mhm. Wir haben offen gesprochen, deshalb war meine erste Frage, wann denn das Thema Sex in Florians Leben getreten ist?
Ja, also Sex mit realen Personen sehr spät, Sex mit mir sehr früh. Der Auslöser aus heutiger Sicht war, glaube ich, eine sehr frühe Behandlung, der ich damals unterzogen wurde, mit Hormonspritzen. Das hat meine Pubertät stark vorgezogen. Ich habe damals 10 Hormonspritzen bekommen aufgrund einer Hodenfehlstellung. Und das war in den 70er Jahren. Und da hat, ich weiß nicht, wie, was man da heute macht. Damals hat man dann irgendwie ordentlich Spritzen reingedonnert, damit irgendwie das sich da repariert. Und dadurch fing aber habe ich sehr früh Erektionen zum Beispiel gehabt. Aufgeklärt war ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Also ich muss da so 8 oder 9 gewesen sein. Es war natürlich total schambesetzt auch. Ich weiß, dass ich einmal den Arzt gefragt habe, was ist das jetzt? Was passiert da mit mir? Und der hat dann auch irgendwie nur so beschämt irgendwie was geantwortet, weil meine Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin, die war dann auch dabei. Und das Thema Sex, das war alles tabu besetzt so. Und da würde ich sagen, fing eigentlich meine Sexualität an. Zu früh und die reale Sexualität, also oder Sexualität mit Menschen, mit realen Menschen, kam dann dafür sehr spät, weil ich eigentlich erstmal mit ganz anderen Sachen beschäftigt war.
Also Kommunikation war da in Florians Familie nicht besonders groß geschrieben, aber es waren die 70er Jahre und dann ist er noch bei Oma und Opa aufgewachsen, also... Das muss man sich ja mal vorstellen, die hatten ein paar Jahrzehnte vorher einen Krieg mitgemacht. Da ging es natürlich erstmal um die wichtigen Eckpfeiler, Essen und gegebenenfalls auch noch das aus dem Jungen mal was wird. Aber da hat niemals jemand mit ihm über Sex oder seine Hodenfehlstellung gesprochen. Das ist dann schnell abgearbeitet worden, das war dann okay. So verwunderlich das für Florian war und vielleicht auch beängstigend, es war ja auch ein bisschen was Angenehmes.
Das war natürlich erstmal ein Experimentierfeld für mich. Ich habe da irgendwie neue Dinge an meinem Körper erlebt und da habe ich mich erstmal ausprobiert sozusagen, immer im Geheimen. das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Schlüssel zu der Sexsucht, die ich dann später in meinem Leben hatte, dass alles immer im Geheimen stattfand und auch der Isolation diente. Ich war so ein typisches Schlüsselkind, alle haben gearbeitet, ich bin nach Hause gekommen und dann konnte ich eben auch machen, was ich wollte. Mir die paar Playboys, die da, also wir haben sehr beengt gewohnt, mein Onkel hat da auch in der Wohnung gewohnt und der hatte so ein paar Playboys und dann habe ich mir die halt in Ruhe angucken können und mich dann selbst befriedigen können und so weiter und dann irgendwann kamen dann nachmittags so die Leute reingetrudelt und ich habe mich ja über Sex auch immer wieder isoliert. Das ist eigentlich bis heute so, ne? Also ist das eigentlich das Muster in meinem Kopf. Sex dient eigentlich der Isolation und nicht der körperlichen Kommunikation, was eigentlich ja Sex ist. Ne? Also so, man möchte sich mit einem anderen Menschen auf einer körperlichen Ebene austauschen. Das ist bei mir genau andersrum. Das ist eigentlich, ich möchte mich mit Sex von anderen Menschen distanzieren. Und das war das Muster in meiner Sexsucht ist ja hauptsächlich Pornografiekonsum gewesen. Alle anderen Versuche, sei es jetzt mit Prostituierten oder so, das war immer eher unangenehm schon für mich. Und solche Sachen wie, wenn ich jetzt in Beziehungen war, wie Fremdgehen oder so, das ging alles gar nicht, weil das extrem kompliziert für mich schon im Kopf war. Also die Vorstellung, ach du grüne Neune, ich habe jetzt schon, da ist jetzt schon ein Mensch, der ist schon total schwierig für mich. Zwei würde ich überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Ne?
Weil Florian gerade erzählt, dass so diese ganze Sucht oder das Sexuelle damals, da wusste er vielleicht auch nicht, dass da mal eine Sucht draus wird, so im Geheimen stattgefunden hat ausschließlich. Es gibt eine Formel, da kommen wir nachher bei Frau Dr. Melzer nochmal zu, die heißt SAFE-Formel. Und das S in SAFE steht für Secret. Das ist so eine Formel, wo man für sich selber so abkaspern kann, ob man gefährdet ist oder nicht oder ob etwas, was man hat, schon eine suchtähnliche Ausartung hat oder nicht. Deshalb finde ich das ganz interessant, dass das somit das Erste ist, was er erzählt, dass es halt irgendwie so immer geheim war und er nicht durch die Gegend gelaufen ist und allen erzählt hat, ich bin aber 8-mal am Tag bin ich am Masturbieren dran.
Also ist schon klar, dass die meisten heimlich mit Sex anfangen und im Allgemeinen auch dabei bleiben, also die Tür hinter sich zu machen. Aber Florian hat das ja wirklich ganz alleine gemacht. Er hat sie so richtig abgeschossen, ne? Also wie mit Alkohol oder Marihuana. Und eben nicht jemanden ansprechen, kennenlernen, sich verlieben und vielleicht dann so als Krönung der Verbindlichkeit Sex zu haben, sondern es war wirklich das krasse Gegenteil.
Ich war ja auch immer wieder mal in Beziehungen mit Sexualität auch. Die hat mir aber dann nicht genügt oder beziehungsweise die hatte nicht die Funktion vielleicht, die sie für mich hätte haben müssen. Ne? Also dieses mich mit inneren Bildern beschäftigen, mich in mich zurückziehen aus der Welt, aus den Problemen, aus den Gefühlen, die ich da habe, mich so wieder in meine innere Welt zu bewegen. Es gab also im Prinzip zwei Sexualitäten. Und deswegen bin ich auch in so Beziehungen auch immer wieder rückfällig geworden. Also mir reichte einfach nicht der Sex mit einer realen Frau. Der war auch teilweise viel zu anstrengend für mich. Ne, das sind ja Bedürfnisse von einem anderen Menschen. Das ist Kommunikation, das ist Austausch. Da gibt es mal mehr Lust, mal weniger Lust. Oder ich habe dann Lust, dann hat sie keine Lust. Und dann hat sie mal Lust, dann habe ich keine Lust. Dann brauchte ich eben immer diese andere Sexualität, die mich eigentlich entspannt, also für den Moment entspannt. Das Thema Sucht ist ja dann immer so die Entspannung in dem Moment, so wie mit Alkohol, wie mit allen Drogen. Dann ist man für so einen Moment halt beruhigt, dann kommt eben wieder der Druck und dann geht's halt weiter. Ne?
Jetzt ist Florian da ja sehr früh reingeraten und das dauert natürlich, bis man merkt, da läuft irgendwas komisch. Auch wenn Florian eher der Einzelgänger war, hat er natürlich auch normale Beziehungsmodelle gesehen und mitbekommen. Und ich habe ihn dann gefragt, wann ihm denn aufgegangen ist, dass seine Art mit Sex umzugehen, neutral formuliert, dass das eher ungewöhnlich ist oder sogar problematisch.
Das Wissen hatte ich eigentlich gar nicht. Also ich hatte immer ein Bedürfnis, in Beziehungen zu leben oder immer eine Sehnsucht nach Frauen oder nach Beziehungen zu Frauen, aber die haben sich nicht erfüllt. Also das hat irgendwie bei mir ganz selten funktioniert. Ja, dann habe ich mich eben auch damit abgefunden irgendwo und gesagt, naja, okay, ich habe ja meine Sexualität mit mir, also das hat mir auch oft gereicht. Ne? Dafür musste ich erst in Beziehungen gewesen sein, um überhaupt erst mal zu kapieren, okay, jetzt hast du ja eine Beziehung und jetzt bist du schon so 1-2 Jahre oder so mit dieser Frau zusammen und du machst, baust trotzdem totalen Mist, gehst in Bordelle und guckst dir Pornos an und kannst damit nicht aufhören so richtig. Und das ist irgendwie schräg. Da fing es eigentlich erst an. Vorher konnte ich das nicht lokalisieren. Und selbst da, als ich dann merkte, okay, es ist irgendwie strange, habe ich auch noch das noch nicht als Sucht begriffen. Also dieser Begriff Sucht, der ist erst sehr spät in mein Leben gekommen. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, Sexsucht. Ne?
Ich finde, das ist ja auch so schwer, oder darum soll es aber auch heute in der Folge gehen, so schwer wahrscheinlich für sich zu unterscheiden, weil ich finde es jetzt per se auch erstmal überhaupt nicht verwerflich, privatpersönlich gerne Pornos zu gucken, obwohl man in einer Beziehung ist. Also man kann sich ja auf
Unterschiede sich selbst so befriedigen, genau, das ist doch total okay.
Genau,
ja.
Deshalb, und tatsächlich dann aber die Frage zu stellen, aber ab wann ist es dann vielleicht doch ein bisschen, weiß nicht, zu oft oder in den falschen Situationen oder macht man es irgendwie aus den falschen Gründen oder so?
Ja, das bespricht man ja auch nicht, wenn man, weiß ich nicht, im Blumenladen ansteht oder so. Wie machen die es denn? Oder in der Umkleidekabine sitzt?
Ja, ich überlege gerade, ob man über andere Süchte problemloser oder offener spricht. Also über,
ja, wenn du noch nicht weißt, dass es ein problematisches Verhalten ist, doch vielleicht doch.
Würdest du eher, ja, ich weiß es halt nicht, also kommt ja auch drauf an, mit wem man drüber spricht, ne? Aber ich frage mich gerade, ob es einfacher ist, jemanden zu fragen, sag mal, findest du es schwierig, dass ich von 7 Tagen die Woche an 5 Abenden Alkohol trinke? Ob man das eher eine gute Freundin fragen würde, als zu sagen, sag mal, findest du es schwierig, dass ich 3-mal die Woche Sex mit meinem Partner habe, aber 5-mal am Tag masturbiere ich noch auf dem Porno? Ich glaube, dass die Hemmschwelle noch größer ist, oder? Nicht?
Ich denke mal drüber nach.
Ja, magst du es mal machen, dass ich das auch für die Zukunft weiß, worüber ich so mit dir sprechen kann?
Bei Florian hat das ja alles in den 80ern, so 80ern, 90ern so richtig angefangen. Da musste man für Pornografie ja noch irgendwo persönlich vorstellig werden, also im Sexshop oder in der Videothek oder Minimum im Zeitschriftenladen. Da hat also auch Charme für ihn noch eine wesentlich größere Rolle gespielt, als das heute so wäre.
Irgendwann ging es los, dann, als ich dann von zu Hause weggezogen bin. Da eskalierte das eigentlich zum ersten Mal, weil ich dann nicht mehr in diesem kontrollierten Raum, in dieser kontrollierten Wohnung sozusagen war. Da habe ich dann erst angefangen, mal so zu gucken, okay, gibt es hier irgendwie einen Sexshop, gibt es hier einen Kiosk, die Heftchen haben. Und es war so krass schambesetzt da noch, dass ich also, ich habe da halt einen bestimmten Stadtteil gewohnt und bin dann irgendwie fast eine halbe Stunde mit dem Fahrrad in einen völlig anderen Stadtteil gefahren, um da in irgendeinen Kiosk zu fahren, um bloß nicht von irgendjemandem entdeckt zu werden, den ich kennen könnte. Die Hemmschwelle wurde irgendwann immer geringer. Also irgendwann war es dann nicht mehr eine halbe Stunde Fahrt, sondern dann war es eben doch nur noch um die Ecke. Dann war es nicht nur der Kiosk, sondern dann war es irgendwann doch der Sexshop und so weiter. Also das, ich wurde immer hemmungsloser, weil ich eben auch immer mehr brauchte. Das hat meinen Alltag insofern so vordergründig gar nicht beeinflusst. Also ich war immer, selbst auch in den schlechten Zeiten oder in den Zeiten, wo die Sucht wirklich massiv an mir gewirkt hat, war ich immer arbeitsfähig. Ich habe mich auch nie verschuldet, sag ich mal. Ne? Also ich kenne aus Selbsthilfegruppen ganz andere Geschichten von Leuten, die große Geldprobleme bekommen haben dadurch. Ne? Also da muss man nicht nur spielsüchtig sein, kann man auch mit Sexsucht, kann man sich auch ruinieren. Davon abgesehen, dass ich Beziehungen ruiniere damit und Arbeitsplätze, wenn man am Arbeitsplatz anfängt, Pornos zu gucken, dann wird es schwierig, ne, für Leute, und wenn die dabei entdeckt werden. Das hatte ich alles zum Glück nicht, aber die Beschäftigung mit der Sucht oder mit Sex war schon immer gegenwärtig. Also wenn sich bei mir im Alltag eine Leere oder eine Lücke aufgetan hat, dann habe ich die meistens mit Sexsucht dann gefüllt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel wusste, jetzt habe ich einen halben Tag frei oder ein Wochenende frei und dieses und jenes, dann musste ich immer erst in die Sexsucht reingehen und mich da ausagieren, um dann irgendwas anderes machen zu können, wie zum Beispiel eine Fahrradtour oder mit Leuten treffen oder irgendwas. Das hatte immer die höchste Prio erstmal. Wenn ich das nicht haben konnte, dann kam auch schlechte Laune auf oder Depressionen oder irgend sowas. Ne?
Das ist also genauso wie bei einer stofflichen Abhängigkeit, immer Sex, um eine Lücke zu füllen. Und dann gab es auch immer eine höhere Dosis. Gab es denn auch Entzugssymptome?
Also nichts mit sich anfangen zu können, das passiert natürlich hauptsächlich im Kopf irgendwie, und das ist auch ein Unruhegefühl so. Und ja, Suchtdruck, der spielt sich schon körperlich ab. Ich konnte den am besten spüren eigentlich, als ich schon in der Genesung war. Also wenn ich als ich schon Selbsthilfegruppen und so besucht habe. Und wenn ich dann zum Beispiel an Orten vorbeigekommen bin, sag ich mal, ich musste da mit dem Fahrrad langfahren oder so, und da, ich wusste, da ist in der Nähe ein Sexshop, dann habe ich richtig gemerkt, wie mein Herz anfing zu pochen, wie aufgeregt ich wurde, und dann immer im Kopf sofort, ich fahre da jetzt hin, nein, ich fahre da jetzt nicht hin, ich fahre da jetzt hin. Also wie so ne, Engelchen und Teufelchen so ein bisschen auf der Schulter. Das war schon sehr körperlich.
Es gibt ja auch nichts anderes, was die Sucht befriedigt. Also wenn du Bock auf Sex hast, dann kannst du ja nur Sex haben. Also da hilft ja auch nichts, wenn Leute irgendwie dreimal sagen, spiel mal Buhl, das ist toll. Sondern ist ja genau wie bei Alkoholikern auch, kannst ja irgendwie 5 Maracuja-Schollen trinken.
Dieser ganze Druck, der sich da aufgebaut hat, das kennt man vielleicht auch, wenn man so 16 ist und heimlich raucht, so aus dem Kinderzimmerfenster. Da ist der ganze Firlefanz drumherum nervenaufreibender als alles andere. Und da muss man schon deshalb rauchen, weil man das alles heimlich aufbaut. Gut, das ist jetzt mit der Intensität wahrscheinlich nicht zu vergleichen, das mit dem heimlich Rauchen. Aber ich dachte, das Beispiel, das holt euch vielleicht rein. Also eher als Klebstoff.
Ich habe mir schon, als ich als Teenie heimlich geraucht habe, habe ich mir vor lauter Panik, dass meine Mutter das mitkriegen könnte, eines Tages Deo in den Mund gesprüht, Steffi.
Richtig.
So weit geht man dann, eine Sucht zu verdecken.
Ich wusste.
Wie man sich schämt. Ja?
Ich wusste, der Vergleich, der kommt bei dir an.
Kommt gut an.
Wir haben ja jetzt gerade schon mal kurz angerissen, dass wir Sex-Fans sind. Eigentlich, da ist viel auf der Habenseite, wenig Nachteile. Deshalb hat das bei Florian auch eine ganze Weile gedauert, bis er das Gefühl hatte, also so kann es jetzt nicht weitergehen.
Also das war so ungefähr, jetzt da war ich so Mitte 30, wo ich einfach gemerkt habe, okay, Beziehungen funktionieren nicht gut bei mir. Und mein Suchtkonsum von Pornografie und mein Druck in Bordelle, der wurde einfach zu hoch. Und die Fantasien wurden auch härter. Also so von weg, ein bisschen weg von diesem klassischen Mainstream irgendwie, ne, so, was man so halt so als Bilder so geliefert bekommen hat, war ich auf einmal plötzlich im Kopf auf der Suche nach irgendwie anderen Sachen. Und wo ich mich dann auch schon für mich geschämt habe. Oder wo ich gedacht habe, oh nee, das will ich jetzt aber wirklich nicht. Und aber trotzdem irgendwie das nicht abschalten konnte. Und da habe ich gemerkt, okay, das driftet jetzt gerade irgendwie echt in eine komische Richtung. Muss mir mal irgendwie Unterstützung holen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon öfter Therapien gemacht. Also ich hatte immer mit depressiven Verstimmungen und so weiter zu tun. Nicht mit richtig Depressionen, aber ein bisschen ja so Melancholie und so und ja Isolation. Also das waren immer so Themen bei mir. Deswegen hatte ich auch schon ein bisschen Therapieerfahrung. Ich habe das aber nie in Verbindung mit Sexualität gesetzt. Und dann bin ich aber in eine Therapie gegangen, wo ich das mal zum Thema gemacht habe. Und das hat aber dann immer noch eine Weile gedauert. Ich würde sagen, ein halbes Jahr oder so oder fast ein Jahr. Ich habe mit diesem Therapeuten über Sexualität ganz oft gesprochen, aber nie über Sucht. Also das war immer noch irgendwie auf so einer anderen Ebene. Bis ich dann mal irgendwann, da erinnere ich mich noch gut dran, zu Hause irgendwie so einen Gedanken hatte, ich muss das jetzt anders definieren, um irgendwie da einen Durchbruch zu haben. Und dann habe ich für mich sozusagen eine Definition gegeben. Ich betrachte meine Sexualität jetzt als krank. Das war zwar jetzt ein harter Schritt, weil meine Sexualität eigentlich in dem Sinne nicht krank ist, also dass ich jetzt irgendwie ein Sexualstraftäter oder irgendwas geworden wäre, sondern einfach es wie eine Krankheit zu betrachten. Vielleicht ist das der bessere Begriff. Und nicht meine Sexualität ist krank, sondern meine Sexualität wirkt auf mich wie eine Krankheit. Und dann bin ich so da auch hingegangen, zu dem Therapeuten, und dann hat der sofort irgendwie, als wäre das irgendwie wie so eine Initialzündung oder sowas gewesen, hat der mir dann einen Flyer in die Hand gedrückt von einer Selbsthilfegruppe, wo ich mich hinterher gefragt habe, hätte mir der den nicht vielleicht mal früher geben können oder so, ne? Aber das offensichtlich wusste der das vielleicht auch nicht so richtig, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall, ja, und das war der Anfang. Also dann bin ich dann in Selbsthilfegruppen gegangen, und das ist ja der große Schlüssel dann im Prinzip zu meiner Genesung gewesen. Also mit Therapien bin ich da ja nicht weitergekommen.
Ich finde, Florian musste sich die Diagnose im Prinzip selber stellen. Das setzt natürlich auch einen klugen Kopf voraus, ne?
Ich finde es total interessant, dass er gesagt hat, dass ihm die Therapien gar nicht so viel geholfen haben, sondern am meisten die Gruppentherapie. Weil ich glaube, ich bin jemand, der prinzipiell für Gruppentherapien nicht so offen wäre, weil ich die Vorstellung immer schwierig finde, über Dinge, die einen belasten oder traumatisiert haben oder beschämen, vielleicht auch in dem Fall halt mit so 15 fremden Leuten zu sprechen.
Kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja.
Wenn man ein Leben lang damit gelebt hat, dass Sex die Lösung für alles ist, dann ist das ja schon ganz schön schwierig, sich davon zu lösen, weil ja, es ist ein Problem, aber es gehört ja auch zu einem dazu, sich von Sex zu trennen, also zumindest von dieser ungesunden, isolierenden Sexpraxis, das ist ja auch irgendwie ein Verlust. Und den hat Florian dann tatsächlich in einer Selbsthilfegruppe verarbeitet, aber der Anfang war hart.
Und auf einmal sitzt man dann in so einer Gruppe und ich dachte dann, ja okay, da geht man ein paar Wochen hin und dann ist das irgendwie auch erledigt oder so, ne? Das ist fertig, ne? Aber da bin ich ja eines Besseren belehrt worden und womit ich natürlich überhaupt nicht gerechnet habe oder war das Thema Entzug, ne? Also das, was du gerade sagtest, ne? Ich muss etwas abgeben und da ist aber nichts, was das sozusagen füllt. Ne? Also wenn ich mich 30 Jahre lang meinen ganzen emotionalen Haushalt damit genährt habe und das auf einmal so abgeben soll, ja, wo geht das hin? Und was kommt dafür? Ne? Das heißt, ich hatte also wirklich krasse Entzugserscheinungen. Ich habe wirklich gedacht, okay, das ist ja wie, als hätte ich Heroin gespritzt oder so. Das waren wirklich Schweißausbrüche, Zittern, also über Wochen. Ich musste also raus aus der Wohnung. Ich habe dann lange Fahrradtouren gemacht und so im Regen. Ich konnte einfach nicht zu Hause sein irgendwie. Ich bin einfach irgendwo hingefahren.
Ich möchte jetzt nochmal auf dein Thema Selbsthilfegruppen zurückkommen. Die sind ja, gebe ich dir recht, im Fernsehen auch immer ein bisschen awkward. Da sitzen ja immer komische Leute rum. Aber der Florian war das Gegenteil der Fall.
Also für jemanden wie mich war das eine Offenbarung, weil da sitzen auch genau eben die Leute, es sind genauso Leute wie ich, die dachten, ich bin der Einzige auf der Welt, der damit rumrennt, ne? Und die sich auch damit isoliert haben auch, ne? Also auf einmal dazu im Kreis zu sitzen mit 10 Leuten, 8 oder 10 oder 12 Leuten und die reden quasi deinen Dialog, das war verrückt. Ne? Das ist am Anfang sehr, sehr aufwühlend und intensiv. Ne? Aber aus meiner Sicht, glaube ich, der effektivste Weg mit dieser Sucht oder generell mit Süchten klarzukommen.
Ich will nochmal darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, ob man sich über Alkoholismus oder so offener unterhält als über Sexsucht. Aber vielleicht nicht, aber es findet nicht so isoliert statt wie Sex. Also Alkohol wird auch mal in Gruppen getrunken. Und wenn da einer immer einen mehr nimmt als die anderen oder für sich selber auch merkt, Mensch, du, ich komme nicht so gut in Fahrt, ist der Erkenntnisgewinn vielleicht dann doch ein bisschen früher da, als wenn man schon als Neunjähriger angefangen hat. Und natürlich häufig zu masturbieren.
Ja, stimmt.
Über den Umgang mit Alkoholikern, da wissen wir ja, die sind hart genervt, wenn sie auf Familienfeiern von Tante Ursel ein Prosecco in die Hand gedrückt bekommen. Also die lassen am allerbesten zeitlebens die Finger vom Alkohol. Mhm. Aber wie ist das denn, wenn man ein Suchtproblem mit Sex hat? Da gibt's ja wahrscheinlich kein Angebot von Tante Ursel. Aber insgesamt ist es ja grundsätzlich trotzdem nicht einfach, nie mehr Sex haben zu dürfen. Wie ist denn dein Sexleben heute, Florian?
Generell bin ich, glaube ich, gut genesen. Ich kann sehr klar erkennen, wann bei mir Druck ist und wann, also das, was wir am Anfang hatten mit den verschiedenen Arten der Sexualität, das kann man eigentlich in zwei Wörtern eigentlich auch klammern. Das eine ist Druck und das andere ist Lust. Also ich kann nicht unterscheiden zwischen Lust auf Sexualität und Druck nach Sexualität. Ne? Ich lebe jetzt auch schon ziemlich lange in Beziehung, jetzt seit 14 Jahren. Das ist für jemanden wie mich schon eine ganz schöne, also mit einer Person auch, ne, jetzt nicht 14 Jahre. Wir haben auch zusammen eine Tochter, meine zweite Tochter. Der große Unterschied vielleicht noch auch, dass ich damals in den Beziehungen natürlich meine Sexsucht immer verheimlicht habe und als ich dann jetzt sie kennengelernt habe, da war ich schon im Genesungsprogramm. Das heißt, da hatte ich dann das kleine Problem, als wir uns kennengelernt haben, ihr das auch sagen zu müssen und zu wollen auch. Ne? Ja, das habe ich dann auch getan. Ich erinnere mich noch an den Satz, den sie dann gesagt hat. Oh nein, alles nur das nicht. Aber ja, und es hat auch in unserer Zeit, in dieser längeren Zeit jetzt auch Rückfälle gegeben bei mir. Am Anfang vor allen Dingen in der Beziehung. Es war einfach schwierig. Aber es ist besser geworden. Wenn ich merke, okay, ich bin gerade so in einer schlechten Verfassung. Das ist ja nicht nur ein Tag oder so, das sind manchmal auch Wochen oder Monate. Und ich merke, okay, in meinem Kopf kreisen wieder mehr Sexsuchtgedanken. Ja, dann mache ich das halt zum Thema.
Ich habe mich gerade dabei erwischt, Steffi, wie ich so in meinem Kopf durchgegangen bin, rankingmäßig in einer Beziehung, welche Süchte für mich schlimmer und welche nicht so schlimm wären, weil er sagte, dass seine Partnerin so reagiert hat. Und irgendwie glaube ich, würde ich denken, dass ja Sexsucht im Gegensatz zu Alkoholsucht oder Drogensüchten allgemein ja zumindest nicht so eine lebensverkürzende gesundheitliche Auswirkung. Also würde ich jetzt mal denken, dass das jetzt nicht so...
Ich glaube, sie war aber jetzt, ja, da hast du recht, sehe ich ganz genauso, aber ich denke mal, sie war jetzt nicht davon ausgegangen, dass sie mit einem grundsätzlich Süchtigen zusammen ist.
Nein, ich glaube,
sie hat jetzt nicht gedacht, ah ja,
nur weil er
besser
sagte,
als.
Ne? Nur weil er sagte, dass ihr Zitat war, alles nur das nicht.
Ja.
Und ich denke irgendwie.
War vielleicht auch ein Reflex. Ja. Ne? So, Gott sei Dank, ich dachte, du wärst
sie
Alkoholiker,
haben,
ich dachte, du wärst
hingekriegt.
Heroinabhängig. Genau, also Florian ist ganz offen mit dem Thema und er hat seine Offenheit sogar in einer Graphic Novel verarbeitet. Xess heißt das Buch, also Sex rückwärts, von Florian Winter. Ich glaube, das können wir ja an dieser Stelle mal sagen, weil es geht hier nicht um einen gut florierenden finanziellen Zweig, sondern es geht einfach um Erste Hilfe. Es gibt nicht so viel zu dem Thema, was vielleicht auch so leicht zugänglich ist.
Okay.
Danke, Florian, für das offene Gespräch. Du hast alles, was ich über Sexsucht bisher gedacht habe, nochmal auf links gedreht und dafür lieben wir dieses Format.
Ja, ich finde es total spannend, dass ganz viel von dem, also was Florian jetzt gerade so alles erzählt hat, sich total deckt mit dem, was Frau Dr. Melzer jetzt gleich erzählen wird, was Sinn ergibt, weil sie ist Profi auf ihrem Gebiet und ich bin schon davon ausgegangen, dass sie uns keine Scheiße erzählt hat. Aber ich finde es so ganz
interessant, auch nicht. Ja.
Wenn man direkt mitkriegt, wie das so wie ein Rad ins andere greift, Steffi, das wollte ich sagen. Also Sexsucht, Pornosucht, erektile Dysfunktion, sexuelle Straftaten, Hypersexualität, Doppelleben, sexuelle Funktionsstörungen, Affären, Lustlosigkeit, sexuelle Traumata, ungelebte Sehnsüchte, Probleme mit der sexuellen Identität und Orientierung. Das alles.
Ist meine Bucketlist.
Ist meine Bucketlist. Sind Themen, mit denen sich Dr. Heike Melzer beschäftigt. Die ist Neurologin und ärztliche Psychotherapeutin in München und setzt sich ungefähr jeden Tag mit dem Thema auseinander, mit dem wir uns heute in dieser Folge beschäftigen. Und wir freuen uns total, dass sie Zeit für uns hatte. Und wir versuchen mal, erstmal Sexsucht zu definieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es gibt natürlich Fälle wie deinen Flexperten, Steffi, der sich durch die Sexsucht fast komplett isoliert hat. Es gibt aber auch ganz viele Zwischenabstufungen, unterschiedliche Ausprägungen.
Man muss, glaube ich, bei jedem Betroffenen auch immer erstmal den Leidensdruck hinterfragen. Es gibt nicht so die klassischen Normative, wo man sagt, so und so häufig Pornografie geschaut oder so und so viele Casual-Sex-Partner, dann ist das schon eben eine abhängige oder eine zwanghafte Sexualstörung. Da muss man den Kontext und die Person immer inkludieren.
Kannte nur Casual Friday.
Also genau, nochmal zusammengefasst, bei manchen ist es ständig bumsen wollen, vielleicht auch gar nicht nur innerhalb der Beziehung und manche binge-watchen halt wirklich Pornos bis zum Dort hinaus. Das kann von Fall zu Fall anders sein. Genau, und der Begriff Casual Sex war mir sehr geläufig, aber Steffi, du hast gesagt, du nimmst das jetzt neu auf in dein Vokabular und es kann ja sein, dass du nicht die Einzige bist. Deshalb haben wir Dr. Melzer das nochmal kurz erklären lassen. Casual Sex.
Das kann eine Freundschaft plus sein, das kann aber auch ein Fuck-Buddy sein, wo man einfach sagt, wir teilen da gewisse Interessen, treffen uns hier und hier findet was statt, was man unter der Rubrik Sexualität versteht, aber was nichts mit Partnerschaft zu tun hat. Situationship, dieser ganze Bereich, der abzugrenzen ist von einer verbindlichen Partnerschaft, die vielleicht auch ein gestern, heute, morgen und vielleicht auch noch in 10 Jahren Bestand hat.
So, jetzt hast du mir das Gefühl gegeben, ich hätte eine traurige, freudlose Sexualität. Naja.
Nein, aber ich
nur weil ich das mal nicht kannte.
Fuckbody
hätte ich mir erschlossen.
Fuckbody kennst du also.
Ja. Ist nur casual, auch. Hätte ich gedacht. Casual Sex ist so, wo man so ein Lambswool-Pullover noch über die Schulter trägt.
Wo man die Haare mal offen lässt.
Entschuldigung, ernstes Thema.
Um den Job von Frau Dr. Melzer noch mal ein bisschen zu erklären, mit welchem Problem kommen denn Menschen in ihre Praxis?
Also das Thema abhängige oder zwanghafte Sexualstörungen findet sich bei mir, aber eben auch klassische Affären, sexuelle Funktionsstörungen, zunehmend der Bereich Sexualstraftäter, vorwiegend im digitalen Bereich, zum Beispiel Konsum von Missbrauchsmaterial und ein laufendes Verfahren, was diejenigen im Gepäck dabei haben. Das sind so die Klienten oder Patienten, die meine Hilfe in Anspruch nehmen.
Das ist eine heftige Wartezimmerbesetzung, oder?
Ja, da hast du recht, wenn man da im Wartezimmer sitzt. Worüber unterhält man sich dann?
Ja, genau. Ja. Dürfte ich die Gala mal einmal kurz sagen? Also sie macht auch Paarberatung, aber das ist jetzt nicht nur Paarberatung.
Schreist du immer so, ich bin für die Paarberatung da. Ey, wir machen uns jetzt darüber lustig. Ich denke, das, was für einen krassen Leidensweg die Leute hinter sich haben müssen, total, bis man da mal vorstellig wird.
Ja.
Oder?
Nun wissen wir ja alle, der nächste Porno ist nur einen Mausklick entfernt. Da wird dann einmal gefragt, ob man wohl schon 18 ist. Ist man natürlich nicht. Und wenn nicht, dann ist das der Internetseite auch wirklich scheißegal. Wer Sex will, der kriegt den im Netz. Frage an Dr. Menzel, diese super niedrigschwellige Verfügbarkeit von Sex und von Pornografie im Netz, begünstigt das Störungen? Das ist ja vielleicht ein bisschen, als würde man eh schon gerne mal einen heben und dann wohnt man auch noch direkt an der Kneipe.
Ja, solche Impulse sind, wenn sie 24 Stunden verfügbar sind und wenn sie immer stärker von der Reizqualität werden, natürlich sehr verführerisch. Und sie beeinflussen oder verdrängen zum Teil auch das analoge Liebes- oder Sexualleben. Und durch diesen Dauerkonsum und diese Toleranzentwicklung, Dosissteigerung, die stattfinden kann, sehen wir heute Störungsbilder, die wir so vor 20 und 30 Jahren noch nicht gesehen haben, als es noch den Playboy gab oder als man noch in DVD-Videotheken gehen musste, um sich irgendein Porno auszuleihen.
Das deckt sich, finde ich, auch so mit dem, was Florian gesagt hat. Und der Einstieg in die Sucht ist, glaube ich, einfach heute viel einfacher als früher. Ja, Steffi,
interessanterweise ist der Sexualunterricht in der, weiß ich nicht, dritten oder vierten und sechsten Klasse, aber immer noch so wie damals. Ich glaube, da sollte man vielleicht auch mal einen Relaunch wagen.
Ja. Ja. Mal Schwung reinbringen in den Unterrichtsstoff. Also ja, Florian hat es ja auch schon gesagt, früher musste man für jeden Porno irgendwie in die Videothek oder weiß ich nicht, für jedes heimliche Sextreffen in einem Bordell. Das ist ja deutlich mehr Aufwand als Pornoseiten im Netz oder sich online mit irgendwie Gleichgesinnten im Hotel verabreden und Gelegenheit macht Triebe in diesem Fall. Frau Dr. Menzel erklärt das nochmal ganz gut.
Wir leben in der heutigen Zeit und wir merken, wir haben auch ein Leben in sozialen Medien und manchmal übernimmt dieses Leben in den sozialen Medien unser analoges Leben. Also nur das, was ich gepostet habe, nur das, was ich geteilt habe, kommentiert habe, nimmt an Wertigkeit zu und ich brauche immer wieder dieses Echo aus der digitalen Welt, um mich in meinem Sein auch wieder zu reflektieren und manche verlieren sich dabei und auch in der Sexualität, also während ich früher vielleicht gewartet habe, dass meine Partnerin oder mein Partner nach Hause kommt, damit am Abend noch was läuft, warte ich jetzt darauf, dass mein Partner oder Partnerin ins Bett geht, damit ich nochmal ein bisschen Me-Time habe und gerade die Verführungsmomente auch im digitalen Welten andere Identitäten anzunehmen, Fake-Profile oder sich auf eine Art und Weise auszuleben, was im Analogen gar nicht möglich oder denkbar wäre, in Sphären hinein, wo dann eben auch Gesetze gebrochen werden. Das ist natürlich schon ein Phänomen, was ich sehe, was sich jetzt deutlich verändert hat und wo also auch ganz andere hilfesuchende Menschen mich und meine Dienste in Anspruch nehmen, wie das noch früher der Fall war.
Stichwort Rollenspiele zum Beispiel, Steffi. Früher hat Rollenspiel ja bedeutet, einer ist die sexy Krankenschwester und der andere ist irgendwie geiler Patient, dem alles ganz doof wehtut, vor allem der Penis. Vielleicht können Sie da mal gucken. Aber,
das war mega. Ja, das hast du schön zusammengefasst.
So, das ist ja die 80er-Jahre-Definition, aber die 2025er-Jahre-Definition im Netz. Also da sehen Rollenspiele halt anders aus. Da wird es echt extremer.
Sagen wir mal, wenn ich als Mann die Identität eines 15-jährigen Mädchens annehme und dann in Chats mit jungen Männern in Kontakt trete oder bestimmte Fantasien auslebe. Also ich habe da ist die Vorstellungskraft eine limitierte Ebene und ich sage immer das Doppelte dazu, was man sich vorstellen kann, das gibt es dann auch tatsächlich.
Ja, und das geht dann halt nur im Netz. Und da dann wieder rauszufinden, zurück in eine reale Form von Sex, stelle ich mir schwierig vor. Zurück zur Sexsucht. Wenn man sex-positive ist, dann ist das ja erstmal was Gutes. Wo ist denn die Grenze? Also wann sollten die Alarmglocken klingeln? Die Antwort ist jetzt ein bisschen länger, aber super spannend und danach hat man, glaube ich, eine gute Vorstellung vom Ausmaß der Sucht oder auch von der Belastung und auch da, glaube ich, deckt sich wieder vieles mit dem, was Florian erzählt hat. Also hört aufmerksam
Nehmt
zu.
Nehmt euch die Zeit.
Nehmt euch die Zeit, spitzt die Ohren.
Wie bei allen Abhängigkeiten ist es so, dass man sich mit einem, diesem abhängig machenden Verhaltensweise oder der Substanz, kann auch Alkohol oder Kokain oder Nikotin sein, besonders häufig am Tag beschäftigt. So, es ist dann das Thema Toleranzentwicklung, Dosissteigerung ein ganz wichtiges Kapitel, dass ich merke, Mensch, am Anfang, da hat schon ein kleines Bild irgendwie gezogen und dann habe ich dreimal in der Woche vielleicht mal so eine Masturbationsvorlage mir runtergeladen. Jetzt brauche ich längere Zeit, ich gucke mir härteres Material an, ich gehe immer wieder in neue Genres, ich werde risikobereiter. Und das ist ja eine Entwicklung, die geht nicht über Wochen, Monate, sondern über Jahre. Und das sind Entwicklungen, die man gar nicht so als Betroffener richtig mitbekommt. Das ist so ein bisschen wie die Haare, die wachsen. Da sieht man auch nicht, dass sie gewachsen sind, aber irgendwann muss man zum Friseur. Und so ist es, wenn man dann versucht aufzuhören, dann stellt man auf einmal fest, ups, Pornografie ist ja ein Emotionsmodulator. Das ist ein Langeweilefüller. Das ist ein ritualisiertes morgens zum Aufwachen, abends zum Einschlafhilfe zum Beispiel. Das ist, wenn ich mich geärgert habe, wütend bin, wenn ich Zeit totschlagen will. Das ist, wenn ich, immer kommt die Pornografie und ich merke, das nimmt zunehmend Raum in meinem Leben ein. Ich habe Betroffene, die also durchaus auch mal auf 40 Stunden in der Woche kommen. Reiner Pornografiekonsum, ich kann nicht mehr aufhören. Also Kontrollverlust ist dann immer der Stadium, wo es dann eben auch manchmal schwierig wird, weil man dann vielleicht in Missbrauchsmaterial stecken bleibt, was man sicherlich nicht konsumieren sollte, oder wo man immer mehr Risikobereitschaft auch in Sexualkontakten eingeht, dann vielleicht mit sexuellen Erkrankungen oder wo ich auch sexuelle Funktionsstörungen spreche hier im Bereich von Pornokonsum, von erektiler Dysfunktion, partnerbezogener Unlust, Orgasmusverzögerung, wenn ich das schon feststelle, wenn immer mehr Geld da reingeht, also es gibt ja so wahnsinnig viele auch Videoangebote, die finanzieller Natur sind, und wenn ich dann halt auch fünfstellige Beträge, wie ich manche Mandate, manche Klienten von mir habe, wenn ich das im Monat aufwende, um bestimmte OnlyFans oder Chaturbate oder vielleicht auch Casual Sex oder in diesem Fall käufliche Sexpartner zu bezahlen. Dann habe ich vielleicht ein finanzielles Problem, wenn ich mein Studium nicht mehr fertig kriege, weil ich so viel Pornos schaue, dass ich keine Zeit mehr habe, dann auch für die Klausuren zu lernen. Ich Probleme auf der Arbeit bekomme, weil ich vielleicht durch den Pornokonsum auch schon irgendwie die Systemadministration in Mitleidenschaft gezogen habe und auf einmal kommt heraus, dass ich also nicht nur arbeite, sondern auch was ganz anderes in der Arbeit mache, wenn der Partner weg ist, gerade in Langzeitbeziehungen mit Kindern, und der sagt, nee, du, also ich habe es dir jetzt 10-mal gesagt, und wenn du dein Verhalten nicht verändern möchtest, vielleicht kannst du es nicht verändern, aber du verhältst dich nicht vertragsgetreu, ne? Dann sehe ich die Leute in meiner Praxis.
Also man merkt auch schon, dass da eine Menge Geld fließt, und zwar nicht bei Heike Melzer, sondern bei Produzenten von Sex-Content.
Man will nicht tauschen, ne? Also ich würde jetzt prinzipiell bei keiner Sucht tauschen wollen, aber ich finde all diese Dinge, die sie gerade aufgezählt hat, zeigen nochmal, dass Sexsucht schon was anderes ist, als, ach, ich könnte jeden Tag, ich bin so potent.
Ja, oder einen Urlaub am Ballermann oder so.
So. Und stell dir mal vor, du kannst nachts nicht einschlafen, weil du noch drei harte Pornos, weißt du, bei anderen reichen irgendwie Melatonin-Spray und Regengeräusche und du musst dir so einen zweistündigen Gangbang reintun, um halbwegs zur Ruhe zu kommen.
Und die schlimmste Vorstellung ist, es erwischt einen jemand dabei, gerne bei der Arbeit.
Wenn ihr euch jetzt vielleicht ertappt gefühlt habt, so ein bisschen von der einen oder anderen Sache, die Frau Dr. Menzel gerade aufgezählt hat, dann no judgment. Wir sind ja auch hier, um zu helfen. Und ich habe von Frau Dr. Menzel eine Regel gelernt, die heißt SAFE, also SAFE. Und die hilft sowohl ExpertInnen, aber auch einem selbst dabei, mal so abzuchecken, ob man noch im gesunden Normbereich ist oder schon in einer Verhaltensstörung. Hier die Erklärung.
Für die Sexualität steht S für Secret. Niemand darf es wissen. Also das ist so dieses Abgespaltene. Im partnerschaftlichen Sex habe ich zumindest einen Partner oder kann offen drüber sprechen, aber gerade eben durch die Scham und auch durch die Möglichkeit, dann eben auch wahnsinnig im Bereich Toleranzentwicklung, Dosissteigerung oder eben auch dann Material mir anzuschauen, was aber niemand sehen sollte, dass ich mir das jetzt hier anschaue, ist dieses Geheimnis ganz wichtig. Dann A steht für abusive im Sinne von, ich missbrauche mich selber. Also der Alkoholiker, der trinkt, obwohl er schon eine Leberzirrhose hat, oder der Sexsüchtige schaut sich weiter Pornos an, obwohl er schon sexuelle Funktionsstörungen hat, die dadurch bedingt sind. Oder ich missbrauche andere. Das heißt, ich verkaufe mich als was anderes, zum Beispiel in der Sexualität, als ich eigentlich bin. Ich möchte nur so ein Fuckbuddy haben, verkaufe mich aber als der große Liebhaber und bin dann auf einmal wieder weg. F steht für Feeling. Das heißt, der klassisch Abhängige geht von schlechten Gefühlen weg. Der Gourmet geht zu guten Gefühlen hin. Der Pornosüchtige konsumiert Pornos, um vielleicht aus diesem Frust heraus, dass er keine Freundin findet, dass er im Studium nicht vorankommt oder finanzielle Probleme hat oder sexuelle Probleme, dass er dann sagt, okay, bei der Pornografie kann ja nichts passieren, da sind die Reize immer stark genug, dass ich dort eine Entspannung finde. Und E steht für empty im Sinne von, ich nutze Sex, ohne in eine Bindung zu gehen. Also ich habe keinen Partner, keinen richtigen Gegenüber, sondern ich bleibe im Äther der Digitalisierung stecken oder in Form von wirklich nur kurzfristigen sexuellen Kontakten, die mich kurzfristig sättigen, aber nicht nachhaltig satt machen.
Analyse ist eigentlich relativ einfach.
Kann man auch auf alle anderen Süchte, glaube ich, für sich selbst anwenden. Also Secret Abusive Feelings Empty könnt ihr auch nochmal googeln. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass Sexsucht eher Männersache ist. Nicht ausschließlich Männersache, aber eher Männersache. Ich habe mir das auch nochmal von Frau Dr. Melzer ein bisschen bestätigen lassen oder da auch nochmal nachgefragt.
Also abhängige sexuelle Verhaltensweisen betrifft Männer überdurchschnittlich im Vergleich zu Frauen. Da sind Frauen und Männer unterschiedlich im Bereich Pornografie, würde ich sagen, auf 10 Menschen kommen 9 Männer. Also Frauen sind mehr mittlerweile Target der Sextoy-Industrie geworden, genauso wie die Pornografie ein supernormativer audiovisueller Stimulus ist, also supernormativ, also da kann kein realer Partner mithalten, weil immer wieder wechselnde neue Reize kommen. So ähnlich ist das auch mit den Sextoys, Womanizer, Satisfyer, dann wenn die Peripherie, die Bewegungsrezeptoren mit 120 Hertz erregt werden, dann ist es natürlich schon so, dass man auch eine Toleranzentwicklung, Dosissteigerung entwickeln kann und dass man dann eben auch abstumpft und dann eben mit so einem, sagen wir mal, untermotorisierten Penis jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen kann, weil man einfach auf höhere Frequenzen eingestellt ist.
Ich denke, das kann man einem Mann aber gut erklären, gerade mit diesem Motorvergleich.
Untermotorisierter Penis. Was machen wir? Wie machen wir das zu Gold, Steffi? Lassen wir T-Shirts beflocken? Machen wir ein Wandtattoo? Nehmen wir eine Kneipe so?
Oder wir erfinden etwas, womit man die Frau stimulieren kann, wo man Benzin reinmachen muss und was man an der Seite so zieht wie so ein Rasenmäher, dass der Mann auch ein bisschen Spaß hat und das nachvollziehen kann.
Wichtigste Frage und hoffentlich für Betroffene beruhigende Antwort am Ende: Ist Sexsucht heilbar und behandelbar?
Ja, abhängige sexuelle Verhaltensweise, zwanghafte sexuelle Verhaltensweise sind heilbar, auch wenn es chronische Erkrankungen sind. Man muss es sich so vorstellen, wenn wir ein bisschen zu viel gegessen haben, dann können wir natürlich auch wenn wir so ein Schokoladen-Favorite haben oder Chips-Favorite oder was auch immer, können wir unser Verhalten nachhaltig verändern. Also das Gehirn ist neuroplastisch und Verhaltenstherapie wird bis ins hohe Alter bezahlt. Das ist die gute Nachricht. Ja, aber ich muss es erstmal erkennen, dass ich hier ein Störungsbild entwickelt habe. Welche Mittel und Methoden habe ich, die mich unterstützen können, mein Verhalten nachhaltig umzuprogrammieren, um neue gute oder bessere Verhaltensweisen zu entwickeln. Wir müssen aber auch in die unbewussten Bereiche schauen, nämlich woher kommen diese schlechten Gefühle? Was hat das mit meiner Biografie zu tun?
Und genau da kommen dann Menschen wie Frau Dr. Melzer ins
Spiel. Wir stellen schon fest, sexsüchtig werden ist einfacher, als das Problem wieder loszuwerden.
So ist es. Und was ich noch interessant fand, war ein Vergleich, von dem sie erzählt hat, was Sexsucht ja auch beschwert, haben wir, glaube ich, vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Sex ist ja wie Essen. Also ich sage mal, fast alle Menschen brauchen das ja auf eine Art, in irgendeinem Maß. Aber wenn man Sexsucht besiegen will, bedeutet das ja nicht, dass man nie wieder Sex haben will. Das heißt, man hört nicht ganz auf, sondern man lernt einfach einen neuen Umgang.
Oder man geduldet sich einfach sehr, sehr,
sehr
lange.
Sehr lange. Genau, vielen Dank, Frau Dr. Melzer, für das Interview. Ich habe richtig viel gelernt, ehrlich gesagt. Ich hoffe allerdings ihr auch, weil um mich geht's ja nicht. Ich fand's gut.
Und das ist das Fazit.
Wenn der Sex nicht mehr die Krönung der intimen Zweisamkeit ist, sondern nur noch Druckabbau, dann würde ich schon mal hellhörig werden.
Es gibt keine klare Definition von Sexsucht. Wenn ihr das Gefühl habt, die Geilheit entgleitet euch ein bisschen, sucht echt einen Spezialisten und lasst einmal abklären, ob ihr einfach nur stabil an der Libido seid oder ob das bedenkliche Ausmaße hat.
Darf man ja auch nicht vergessen, jeder hat ja auch noch eine unterschiedliche Libido, ne?
Ist so.
Bei Sexsüchtigen dient Sex oft eher der Isolation und ist so eine Art Flucht vor der Realität, wie wenn man sich einen in die Rüstung rümmert.
Ihr könnt euch ein Stück weit auch übrigens schon selbst testen, und zwar mit der eben erwähnten Safe-Regel, Secret Abusive Feelings Empty. Einfach mal googeln. Und für sich durchgehen.
Jetzt wäre ja vielleicht eine Lösung eine aktive Beziehung. Allerdings haben Sex in der Beziehung und das Ausleben der Sexsucht oft wenig miteinander zu tun, leider.
Falls ihr euch fragt, ob das sogenannte Internet und der dadurch mögliche Dauerkonsum von Sex zu einer stärkeren Ausbreitung von Sexsucht in der Gesellschaft geführt hat, kann ich euch nach dem Gespräch mit Dr. Melzer glaubhaft bestätigen. oh ja, das hat es wohl.
Bei Sexsucht geht es wie bei allen Süchten ums kurze High und ja, im Prinzip um eine Leere zu füllen. Und es muss auch ständig eine Dosissteigerung her.
Was habe ich noch aufgeschrieben? Die ständige Verfügbarkeit von Sex im Netz lässt uns alle richtig hardcore abstumpfen. Also man kann sich ja so ein bisschen unter dem Deckmantel der Anonymität Befriedigung holen, wann und auf welche Art und Weise man immer so will. Also im Rahmen der Legalität bitte. Und dadurch stumpft man natürlich auch schnell in der Realität dann in Sachen sexuelle Reize krass ab. Also Pornos im Netz, Himmel und Hölle.
Wie bei einer stofflichen Abhängigkeit ist auch bei Sexsucht für die Betroffenen immer Sex die Nummer eins, Prio eins.
Sexsucht ist keine coole, sexy Hollywood-Sucht, die irgendwie zeigt, was ein versauter, sexuell angezündeter Mensch man ist. Im schlimmsten Fall torpediert das die Beziehung, allgemein soziale Kontakte, führt zu Schlafstörungen, Problemen bei der Arbeit, finanziellen Problemen. Also wie bei allen anderen Süchten ist es einfach eine ultra belastende, ernstzunehmende Sache. Aber mit Hilfe wie von Leuten wie Frau Dr. Menzel ist es auf jeden Fall behandelbar.
Und Florian schwört auf Selbsthilfegruppen. Er fand das früher auch immer ziemlich gruselig, die Vorstellung, sich einmal in einer Selbsthilfegruppe wiederzufinden, da auf dem Stuhl zu sitzen und zu sagen, was mit ihm los ist. Aber es hat ihm gut getan. Außerdem plädiert er für einen offenen Umgang. Ganz offene Frage in unsere queere Hörerschaft. Wie gut fühlt ihr euch eigentlich in diesem Podcast abgeholt? Und das ist wirklich eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen. Wir beide, wir sind hetero-cis-Frauen. Ja. Wir haben ja einfach immer diesen Blick auf alle Themen. Da kann man nichts dran machen. Und deshalb sind wir auch offen für Kritik und Wünsche. Also flexikon@ndr.de, da sind wir für alles offen, um uns zu sagen, alles gut, wie es ist. Oder ihr könntet vielleicht doch noch mal ein paar mehr queere FlexpertInnen einladen. Oder ihr habt das Thema vielleicht ein bisschen zu heteronormativ abgekaspert. Das kann gut sein. Wir wollen lernen und das können wir unter anderem von den Kollegen von Willkommen im Club.
Den machen die Leute von PULS, vom Bayerischen Rundfunk, im Prinzip einen Podcast-Club für die LGBTQI+-Community. Sophia und Dimi sind die Hosts, beide queer, und die sprechen oder besprechen alle Themen, die für die queere Community spannend sind oder relevant. Aber Achtung, Plot-Twist, auch oder vielleicht auch vor allem, Heteros sind sehr willkommen in diesem Club. Da wird weder Sexualität noch Geschlecht am Eingang kontrolliert. Und es geht um so Themen wie Coming Out, queeres Dating Life, welche Klischees nerven. Es geht auch um die schwierige Situation der LGBTQI+-Community zurzeit in den USA und solche Sachen.
Mein Highlight bei Willkommen im Club sind übrigens die Reportagen. Also ein bisschen wie bei uns auch.
Stimmt.
Wem erzählen es? Wir waren im Swingerclub beim...
Du warst
beim Ecstatic Dance.
Du warst ekstatisch tanzen.
Ich war wildcampen. Und Demi war in der letzten Staffel mit Mikro im Gay-Kino. Da steht ja an der Tür schon Main Only. Also ich wäre da ohne Demi überhaupt nicht reingekommen. Und da gab es Glory Holes, Sexkabinen. Es gab eine Sackstation.
Was genau wurde da gemacht?
Da hör doch einfach mal rein. Ich sag mal so, Willkommen im Club hören spart den Besuch des Fickstutenmarktes. Ist eine Traditionsveranstaltung, darf man sagen.
So. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Jeder, der das nicht kennt, der mag es mal googeln. Würde ich aber auch eher privat machen, nicht bei der Arbeit. Ist nur ein super nett gemeinter Tipp. Googelt Fickstutenmarkt. Das musst du alles wahrscheinlich zensieren. Aber googelt, ja, auch
kann
wenn
ich doch
gar nicht
dafür, dass die Veranstaltung so heißt.
Stutenmarkt. Ja. Das kann ja erstmal alles sein.
Das kann ja alles sein.
Reiterinnen und Reiter aufgepasst. Der Stutenmarkt. Also neue Folgen Willkommen im Club gibt es immer mittwochs von PULS. Hört da mal rein. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und liebe Grüße an Dimi und Sophia. Wir sind auf jeden Fall Fan.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
So, jetzt haben wir uns 2 Jahre lang an Body Positivity abgearbeitet, ne? Love Handles, Winkefleisch, Doppelkinn, haben wir alles auf eine Art embraced. Und jetzt, wo wir gerade lieb Freund damit geworden sind, soll die Love Story plötzlich ein jähes Ende finden. Denn Stefanie, die Abnehmspritze, die kreist nicht mehr, wie gefühlt früher, irgendwie in den exklusiven Bubbles Hollywoods, sondern jetzt auch in Köln-Weidenpesch, in Gandakesee oder im Elbsandsteingebirge. Mhm. Und also sowas, was zum Anfassen, was ist jetzt out offensichtlich, und man zeigt jetzt wieder stolz sein knochiges Schlüsselbein und so Pommesarme. Und ich bin mir noch nicht so sicher, welche Meinung ich mir dazu bilden soll. Ich bin mir richtig unsicher. Oder du zum Beispiel, Steffi, du reißt im Jahr kilometermäßig eine halbe Mars-Mission beim Joggen ab. Und ich unterstelle jetzt mal, Figuren-Fettverbrennung spielt da auch eine Rolle. Und jetzt könntest du das ja viel einfacher haben, theoretisch.
Würde ja lügen. Natürlich spielt Figur auch eine Rolle. Ich bin ja eigentlich ein birnenförmiger Single im Körper einer halbwegs trainierten verheirateten Frau. Auch selbst da habe ich Imposter-Syndrom, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ganz ehrlich.
Birnenförmiger Single. Wenn du nochmal Single werden solltest, nehmen wir das als Satz für dein Online-Dating-Profil. Das merke ich mir.
Aber diese Frauen, die mittlerweile bei Insta, also die bisher so aussahen wie normale Menschen, also schöne Menschen, aber halt mit einem normalen Körper, die sahen halt bisher nicht aus wie Modelle. Und die sind seit einigen Wochen damit beschäftigt, pass auf, Modelle. Du kennst doch Sabine.
Ja, liebe Grüße.
Die ist doch Stylistin und die sagt immer Modelle.
Okay, wenn da Sabine ich gedacht, das sagt, sage ich jetzt auch.
Das klingt irgendwie auch ganz cool. Also es geht um die Leute, die bis vor kurzem eigentlich nicht aussahen wie Modelle. Modelle. Sehr schön, gute Leute, aber halt ja, mit einem normalen Körpergewicht. Und die sind mittlerweile zum Teil damit beschäftigt, den Fortschritt ihrer Jawline täglich zu präsentieren. Und da denke ich mir natürlich auch, okay, das hast du dir für 300 Euro im Monat gekauft. Ich muss dafür fünfmal die Woche loslaufen, auf halber Strecke im Busch pinkeln, dann weiterlaufen. Und das ist natürlich ein Punkt, da bin ich nicht edelmütig genug, also dass ich jetzt sagen würde, das ist mir alles egal, jeder soll glücklich werden nach seiner Fassung.
Ich verstehe das schon.
Da denke ich natürlich auch, ist das denn jetzt so, reiche Leute sind dünn, arme Leute müssen dick bleiben, weil sie kein Geld für die Abnehmspritze haben, beziehungsweise auch keine Connection. Und die nächste Frage ist ja, haben sich denn alle eigentlich die letzten Jahre belogen, als sie fast eine Revolution angezettelt haben, weil es den Rock nur bis Größe 38 gab? Waren die gar nicht so im Reinen mit der Diversität ihrer Körperform und waren die eigentlich alle nur neidisch auf die Dünnen? Frage stelle ich mir.
Auf der anderen Seite muss man auch einmal sagen, ist ein schlanker Körper ja wahrscheinlich weniger anfällig für Krankheiten. So zumindest wurde mir das in der Medizin und in den Medien und in der Psychologiezeit meines Lebens vermittelt. Also man investiert in seine Gesundheit, wenn man aufs Gewicht achtet. Ich habe übrigens bezüglich Abnehmspritze auch gehört, Steffi, dass man dann nicht mehr so Bock auf Junkfood hat. Das bedeutet, du und ich, wir dürften gar nicht damit anfangen, weil was würde dann aus den Firmen werden, die unsere Käseflips und die Energy-Drinks produzieren, die wir ja allwöchentlich verköstigen? Nee. Die verlassen sich auf uns.
Sollte euch eine Warnung sein, wenn wir uns irgendwann mal in der Gemüseabteilung zwischen den Zucchinis verlieren.
Oder nee, es ist ganz einfach, wenn ihr uns irgendwann nicht mehr knabbern und schmatzen hört. Dann wisst ihr, Steffi und Anne sind auch an der Spritze. Es ist soweit.
Ja, oder? Noch eine andere Frage, was wird denn aus Mode für Mollige? Da gibt es ja
Plus-Size-Labels brauchen wir dann nicht mehr. Und also vor allem, weiß eigentlich irgendeine Sau irgendwas über die langfristigen Nebenwirkungen? Weil da höre ich gar nichts zu. Was ist denn? Fällt mir in 40 Jahren ein Arm ab, wenn ich das jetzt mache? Oder wächst ein dritter? Das kriegen wir alles raus. Wir versuchen das zumindest spätestens bis zum nächsten Flexikon zum Thema Abnehmen, Spritzen.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.